Wir grüßen uns ganz herzlich an diesem Sonntag in der Passionszeit, Okuli. Dieses Wort aus Psalm 25, Vers 15 lautet ja: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Gerade in dieser Passionszeit, so wie auch der Wochenspruch uns ja mitteilt, kommt es auf das richtige Sehen an. Wir kommen ja alle aus dem Alltag und wir haben viele Dinge gesehen. Aber waren es Dinge, die uns zu Gott gebracht haben? Waren es Dinge, die uns gefördert haben im Glauben? Oder sind wir neu vereinnahmt worden von den sichtbaren Abläufen dieser Zeit, die uns geschreckt haben, die uns vielleicht verführt haben zu Taten, die wir nicht tun wollten? Der Wochenspruch lautet ja, wo Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht woanders hin, also zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Es kommt also ganz darauf an, wo sich unsere Augen, sonderlich die Herzensaugen, befinden. Denn wir sollen blicken auf Golgatha, blicken auf diesen Hügel vor der Stadt Jerusalem, wo das Kreuz aufgerichtet worden ist, dieser Schandpfahl, dieses Fluchholz, an dem Jesus hing und für uns ein Fluch wurde. Denn nur dort werden wir getröstet, nur dort werden wir aufgerichtet, nur dort werden wir gesegnet und erleiden keinen Schaden. Hast du Schaden gelitten in der letzten Woche? Vielleicht lag es an deinem falschen Sehen. David sprach in diesem Psalm 25 mit großer Sehnsucht: Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Ach, wie oft geschieht denn das, dass sich die Feinde über die Christen freuen? Wir hören es ja fast jeden Tag jetzt in den Medien. Schaut mal, was das für Leute sind, die Christen. Was die anstellen. Die Feinde freuen sich. O Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden, der auf dich wartet. Zu Schanden müssen aber diejenigen werden, die leichtfertig sind. Herr, zeige mir deine Wege. Lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit. Und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich warte ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Gedenke aber nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit und deiner Güte willen. Der Herr ist gut und fromm. Darum unterweist er Sünder auf dem richtigen Weg. Und in Vers 15 ist dann dieser Entschluss ausgesprochen: Okuli, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut woanders hin, statt nach vorne, kann Jesus nicht folgen. Er wird krumme Bahnen pflügen. In der Schule lernten wir früher einen Satz, dass man die Augen öffnen muss. Im Straßenverkehr. Der Reim lautet so: Augen auf im Straßenverkehr, dann bleibt das Bett im Krankenhaus leer. Und so können wir auch sagen, in diesem Sinne: Augen auf das, was der Herr zeigt. Dann bleiben wir frei von Kummer, Sorge und Abwägen. David wusste aus der Praxis zu reden. Er kannte Zeiten, wo seine Augen spazieren gingen und etwas anderes sahen als auf den lebendigen Gott. Er erinnerte sich daran. In 2. Samuel 11 lesen wir davon, Er schaute aus dem Fenster, dieser König Israels. Wir brauchen ja heute noch nicht mal aus dem Fenster schauen. Wir schauen vielleicht in die Zeitung und die Plakatwände auf den Straßen. Und er sah dort eine schöne Frau, die sich wusch. Und er sah sehr lange auf sie, so lange, bis er davon beeinflusst, beeindruckt und schlussendlich vereinnahmt wurde. Es steht dort im 11. Kapitel in 2. Samuel, es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager. Er ging auf das Dach des Königshauses und er sah vom Dach eine Frau sich waschen. Und die Frau war sehr schöner Gestalt. David sandte hin und ließ nach dieser Frau fragen. Man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Ja, das ist sie. Und trotzdem, David sandte Boten hin und ließ sie holen. Da sie zu ihm einkam, schlief er bei ihr. Seine Augen sahen nicht auf den Herrn. Sie aber reinigte sich von ihrer Unreinigkeit und kehrte wieder zu ihrem Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ David verkünden und sagen, ich bin schwanger geworden. Und als David merkte, dass er was Falsches gesehen hat, wollte er diese Sache nun vertuschen und stellte in kriegerischen Handlungen ihren Mann, den Mann der Bathseba, den Uria, an eine Stelle, wo er ganz gewiss umkäme. Hier verstehen wir jetzt plötzlich dieses Verlangen, meine Augen sehen stets nach dem Herrn. Leite mich auf deinen Wegen. Denn wenn das nicht geschieht, gehe ich Abwege. Und liebe Geschwister und Freunde, gerade in unserer Zeit müssen unsere Ohren auf Gott hören und unsere Augen auf den Heiland sehen, damit wir nicht der Verführung und dem Geschwätz der Gottlosigkeit anheimfallen. Oh, wir sind ja so empfänglich für Emotionen. Ne? Je jünger man ist, desto empfänglicher ist man. Aber auch die Alten sind noch empfänglich. Ja, die Emotion ist ja was Schönes. Man muss ein Feeling haben, Stimmung, Atmosphäre schaffen. Oh, darin liegt viel Verführung. Eines ist klar, das lernen wir auch an diesem Sonntag aus diesem Wochenspruch und die Bezeichnung dieses Sonntags, dass wir sehen müssen, aber nur nach einer Richtung sehen können. Entweder nach vorne dem Pflug, vor dem Pflug, den wir hinter uns herziehen, oder der von Ochsen gezogen wird, hinter dem wir hergehen. Oder nach hinten. Abwenden von der Tatsache dessen, was wir tun sollen als Christen. Sicher sind manche unter uns, die Jesus ja noch gar nicht kennen. Sie wissen gar nicht, welchen Weg sie gehen sollen. Aber ein Großteil von uns kennt Jesus und weiß, dass es um das Zeugnis der Gnade in dieser Welt geht, in allem, was wir tun. Dass wir uns nicht mehr selbst leben sollen und dürfen. Wir sollen geschickt sein zum Werk im Reiche Gottes. Nach einer Richtung kann also der Mensch nur sehen. Blickt er auf Jesus, ist er gesegnet? Fragt er nach dem Herrn, wird er unterrichtet? Beschäftigt er sich mit den sichtbaren Dingen als Maßstab, wird er verführt? Wir wollen uns einfach einige Beispiele mal so vorführen. Vielleicht kann sich dieser und jener dort einreihen und merkt, genau, so ist es mir auch ergangen. Ein falsches Sehen bewirkt falsche Entscheidungen. Und da sind auch gläubige Menschen nicht ausgenommen. Wir lesen zum Beispiel von diesem gesegneten Mann Samuel, der ja schon als Kind von Gott berufen war. Schön, wenn jemand früh zum Glauben kommt, hat ein ganzes Glaubensleben vor sich. Aber ist er deswegen geschützt falsch sehen zu können? Gott sprach viel mit dem Samuel. Aber es gab auch Situationen, wo er wieder seinem Menschsein mehr Raum gab als der Offenbarung durch den lebendigen Gott. Es war gerade eingetreten in Israel, dass der erste König, den sich das Volk erwählt hat, verworfen wurde. Auch sowas passiert. Jemand kriegt ein Amt, ein Glaubensamt, und plötzlich ist er gar nicht mehr zu gebrauchen darin. Denken wir an Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte. Was waren das für selige Gläubige? Sie waren sogar bereit, Opfer zu geben. Plötzlich konnten sie nicht mehr gebraucht werden. Sie starben, weil sie auf das Materielle blickten und nicht mehr auf ihren Heiland, der sie erlöst hat. Sie starben. Sie konnten nicht mehr in der Gemeinde der Heiligen Platz haben. Sie konnten nicht mehr Zeugnis geben von der Gnade Jesu. Auch Gläubige sind vor Anfechtung nicht gefeit. Darum, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Schauen wir mal, wie es dem Samuel erging. Er sollte nun einen anderen König salben nach Saul. Ja, aber wen? Gott sandte ihn zu dem Isai. Er sandte ihn zu diesem Mann, der 8 Söhne hatte. Und da er nun dorthin kam, sah er den Eliab an. Er sah mit seinen Augen und folgte mit seinen Gedanken seinen Augen nach und sprach bei sich: Das muss der sein, den Gott ersehen hat. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an seine Gestalt. Samuel, du folgst mit deinen Gedanken, deinen Augen nach. Du siehst die schöne Gestalt dieses Mannes, der ist hochgewachsen, sieht gut aus. Schau nicht an seine große Person. Ich habe ihn verworfen. Wo du jetzt hinschaust, musst du nicht Segen erwarten. Ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht nur an, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorbeigehen. Aber der Herr sprach immer: Der ist es auch nicht. Der Herr hat ihn nicht erwählt. Da ließ er vorübergehend Sammer, aber der war es auch nicht. Alle 7 Söhne gingen vorbei und keiner war es. Und dabei waren sie so prächtig und so schön und so gut. Und das Feeling war so angenehm. Aber nichts hat Gott davon erwählt. Waren sie am Ende. Da fragte Samuel: Sind denn das alle? Nein, wir haben noch einen, den 8. Aber der ist klein. Der ist bei den Schafen gerade draußen. Der hütet die Schafe. Gut, dann wollen wir warten, bis der kommt. Dann wollen wir warten, bis... Was, ausgerechnet der? Ich habe doch ganz anders gedacht. Und als dieser dann kam, heißt es: Auf und salbe ihn. So sprach der Herr. Der ist's. Der ist's, von dem ihr am wenigsten gedacht habt, er könne es sein. Merken wir, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, entscheidet immer falsch. Frage dich doch in deinem Herzen, ob du auch schon falsche Entscheidungen getroffen hast. Dann lag es doch daran, dass du zurückgeschaut hast. Falsches Sehen, liebe Geschwister und Freunde, erweckt auch in uns Furcht. Furcht. Kennst du Furcht? Dann ist es gewiss auf das falsche Sehen in deinem Leben zurückzuführen. Nehmen wir als Beispiel die Begebenheit aus 2. Könige 6. Da ging es darum, dass Syrien, so wie bis in die heutige Zeit, Israels Feind einmarschierte in das Land Israel und wollte Israel Schaden zufügen. Aber Gott erleuchtete den Elisa, den Propheten, und zeigte ihm, wo sich dieses Heer lagert. Und dieser wiederum sagte es dem König Israels an und sagte: Scheue diese Gegend, geh dort nicht hin. Und das passierte bei mehreren Malen. Und der syrische König, der sagte: Es muss doch ein Verräter unter uns sein. Wo ist hier der Verräter, dass wir ihn bestrafen? Aber dann sagten seine Vertrauten zu ihm: Es ist nicht so, König. In Israel gibt es einen Propheten. Und ich sage es mal jetzt mit diesen Worten, wie wir es einleitend schon besprochen haben: Der sieht auf den Herrn, auf den Gott Israels. Und er kriegt alles mitgeteilt, was hier los ist. Der sagt den König Israels an, wo wir sind, und deswegen meidet er diese Gegend. Aha. Dann müssen wir diesen Propheten suchen und Ding festmachen. Der Mann ist doch schädlich. Denn jemand, der auf Gott schaut, ist schädlich in dieser Welt. Und da machten sich die Syrer auf. Sie hörten nämlich, dass er zu Dothan ist, an dem Ort der Doppelquelle. Ja, er hatte nicht nur die irdische Quelle, das irdische Wasser zu trinken, er hatte auch die göttliche Quelle, von der er ständig trank und darum auch die richtigen Entscheidungen treffen konnte und furchtlos blieb. Sein Diener Gehasi stand morgens früh auf. Er machte sich auf, dass er auszöge, steht hier geschrieben. Und siehe, was begegnete ihm? Da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und er rief aus: O weh, mein Herr, wie wollen wir nun tun? Er zitterte wie Espenlaub am ganzen Leib. Aber Elisa, was antwortete er? Du siehst falsch. Deswegen hast du Angst. Beruhige dich, fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wir können uns gerade vorstellen, dass das in den Ohren von Gehasi sehr seltsam klang. Er sah doch die Feinde vor sich. Er war so fixiert auf diese und sah nichts anderes mehr. Sein Glaubensblick war verdunkelt. Er konnte nicht mehr die Herrlichkeit Gottes erkennen, die Größe des lebendigen Gottes, seine Macht, seine Fürsorge. Und Elisa, durch die Barmherzigkeit des Herrn, betete für diesen seinen Diener und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er mal echt sieht, dass er mal das sieht, worauf es ankommt. Dass er wirklich sieht, da öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Die Heerscharen Gottes waren da. Derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei den Syrern sind. Das war das richtige Sehen. Darum konnte Elisa in der Ruhe bleiben. Er blickte gleichsam neutestamentlich auf Jesus. Du hast alles vollbracht. Dir will ich folgen. Warum sollte ich mich fürchten? Aber vielleicht ist es uns auch so ergangen. Falsches Sehen bringt Furcht. Falsches Sehen bringt auch Gericht. Wir wundern uns manchmal, was so alles in unserem Leben passiert. Ach, da läuft ja so vieles schief. Und dann sind wir nahe mit unseren Worten am Fluchen, weil alles so schief geht. Gibt es vielleicht eine Begründung dafür? Gibt es vielleicht diese Begründung, dass wir nicht auf Jesus gesehen haben? dass wir falsch geschaut haben, zurückgeschaut haben, statt voran, statt dem Herrn hinterherzugehen? Wir haben auch hier Beispiele, wo so etwas geschehen ist. Schon bei den ersten Menschen wissen wir, dass der Versucher besonders an Eva herantrat und ihr sagte, dass sie ruhig von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen dürfe. Und da lesen wir diese bezeichnenden Worte: Das Weib sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und je länger sie diesen Baum ansah, desto mehr vergaß sie das Wort Gottes. Sie war so fixiert auf die schöne Frucht, lieblich anzusehen, sicher gut zu essen, lustiger Baum, der klug macht. Da muss ich hinschauen. Und sie nahm von der Frucht und sie aß und war reich gesegnet. Furcht überfiel sie, Erkenntnis einer Wahrheit, die sie nicht tragen konnten, nämlich, dass sie nackt war. Plötzlich schämten sie sich. Das können wir gar nicht ertragen. Und sie mussten sich verstecken vor Gott. Und das Schlimmste war dabei, dieses Gericht, dass sie aus dem Paradies mussten und konnten nicht mehr zurück. Liebe Geschwister, es gibt Wege, die wir nicht mehr verändern können. Weil wir falsch gesehen haben, ist dieser einzelne Weg vorbei. Wir können nur um die Gnade eines neuen Weges mit dem Herrn bitten. Manches lässt sich nicht mehr rückgängig machen in der Zeit. Sie durfte nicht mehr ins Paradies zurück. Vers 24. Gott trieb Adam aus und lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Das Eigenbeurteilen irdischer Maßstäbe führt uns allzu leicht unter das Gericht. Wir sollen die Beurteilung Gott in Jesus Christus überlassen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich will dir folgen, ja, aber wenn du deine Hand an den Pflug legst und schaust zurück, bist du nicht geschickt zum Reich Gottes. Kann ich dich nicht gebrauchen im Alltag? Du wirst Schaden leiden. Noch ein Beispiel, was uns deutlich macht, wie schadhaft und schlimm das falsche Sehen sein kann. Sodom und Gomorra, und wir können ja gerade auch in unserer Zeit von solchen Gegebenheiten sprechen, wie es damals zuging. Heute geht es auch. In vielen Bereichen drunter und drüber, die Sodomie wird verherrlicht. Keine Verbindlichkeit mehr untereinander soll da sein. Schon gar nicht die Verbindlichkeit zu Gott. Sodom war nicht zu retten. Gomorra musste untergehen. Aber Gott sah, dass dort noch der Neffe Abrahams war. Gott sah, dass da noch dieser Lot war, der in Wahrheit ja doch die Wege des Herrn sehen und darauf gehen wollte. Und er erbarmte sich über ihn, seine Frau, seine Töchter, rief sie auf und sagt: Verlass diese Stadt, sie muss untergehen. Sie kann nicht mehr gerettet werden. Errette deine Seele, so steht es hier in Vers 17. Und jetzt kommt der Auftrag: Sieh nicht zurück. Sieh nicht hinter dich. Stehe auch nicht still in dieser ganzen Gegend. Auf dem Berg rette dich, dass du nicht umkommst. Sieh nicht hinter dich, dass du nicht umkommst. Und dann wissen wir die kurze Verhandlung, dass Lot sagt: Ach Herr, nein, ich will doch nicht auf den Berg. wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so wollst du deine Barmherzigkeit groß machen, die du an mir getan hast, dass du meine Seele am Leben erhieltest. Ich kann nicht auf den Berg gehen. Es möchte mich ein Unfall ankommen, dass ich stürbe. Siehe, da ist doch eine Stadt nahe. Da hinein will ich fliehen. Sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass meine Seele lebendig bleibt. Da sprach der Herr zu ihm, siehe, ich habe auch in diesem Stück dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, diese kleine, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis dass du hineinkommst. Darum ist diese Stadt genannt Zoar. Und dann lesen wir hier weiter. Als der Herr nun Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra fallen ließ, drehte sich doch die Frau des Lots um. Obwohl der Herr gesagt hat, schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Wir merken ja dieses Phänomen, gerade wenn man älter wird, reden die Leute immer von der Vergangenheit, schauen immer zurück, als ob sie kein Leben mehr vor sich haben. Keine Hoffnung, keine lebendige Hoffnung aus dem Herrn, sondern sie sehen nur das materielle Leben. Schauen zurück, damals war es, wie schön, nicht? Die Kinderzeit, ja, möchte man am liebsten wieder Kind sein. Das Weib drehte sich um und schaute zurück. Was passierte? Sie verlor alles. Nicht nur das, was sie in Sodom und Gomorra zurückgelassen haben an materiellen Gütern, sondern ihr Leben. Sie wurde zur Salzsäule. Unbeweglich. Sieh nicht zurück. Aber sie sah hinter sich und wurde zur Salzsäule. Darum steht ja auch gerade in dieser Passionszeit wieder uns neu vor Augen das Wort aus Jesaja 53. Wie redet Gott über uns? Warum er seinen Sohn senden musste? Er sagt, sie gingen alle in die Irre. Wie Schafe? Was taten sie? Ein jeder sah nur auf seinen Weg. Das war das Problem. Auf seinen Weg natürlich. Ein frommes Herz sagt, Herr, ich habe meinen Weg, bitte segne du meinen Weg. Komm mit auf meinen Weg. Nein, der Herr kommt nicht mit auf unseren Weg, niemals. Wir sollen auf seinen Weg kommen, damit wir gesegnet sind. Ein jeder sah nur auf seinen Weg. Und dieser seine Weg, das war ein Irrweg, immer ein Irrweg, von dem man nie alleine wieder zurückfindet. Nie. Man bleibt in der Fremde. Darum gibt es so viele stumpfe Christen, die gar keine Freude mehr aus Gott haben. Sie irren auf ihrem eigenen Weg umher. Reden zwar noch von Gott, aber kennen seine Kraft nicht mehr. Paulus schreibt auch an die Korinther, wenn ich zu euch komme, möchte ich nicht euer Gerede von Gott hören. Ich will die Kraft sehen. Ich will die Kraft spüren, die auf dem Weg der Nachfolge Jesu freigesetzt wird. Ich möchte nicht eure Worte hören. Richtiges Sehen ist wichtig. Falsches Sehen bringt den Tod. Paulus schrieb auch und sagt, wir wollen doch zu denen gehören, die nicht auf das Sichtbare, das zeitlich ist, sehen, sondern auf das, was unsichtbar ist. Wir leben zwar, liebe Geschwister und Freunde, in der Sichtbarkeit, wir müssen mit der BVG fahren, wir müssen zum Arbeitsplatz gehen, wir haben mit materiellen Dingen zu tun, die sowieso alle vergehen, egal was wir da machen. Ob einer Häuser baut, die werden eines Tages zusammenfahren. Ob er dann an der Maschine steht, irgendwas konstruiert, wird alles vergehen. Wir stehen in diesem Leben, aber unser Glaubensblick soll immer zu Jesus gehen, damit wir uns nicht fesseln lassen an diese irdischen, materiellen Dinge, sondern geschickt bleiben zum Dienst vor dem lebendigen Gott in dieser Zeit. Denn er will durch das richtige Sehen auf ihn uns reichlich erfüllen, erquicken mit Freude. Lasst uns einige Stellen dazu betrachten. Wenn wir richtig schauen, nämlich auf den Herrn, stets auf den Herrn sehen, dann empfangen wir von einem Tag zum anderen Erquickung unserer Seele. So steht es ja schon im Psalm 34, Vers 6. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. In Vers 9, und das haben wir uns ja vorhin gerade gesagt, seht doch, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, der ihm vertraut. Seht es, erkennt es. Geht darauf ein. Fürchtet den Herrn, Vers 10, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, die haben weniger Mangel als die anderen. Keinen Mangel. Liebe Geschwister, das sind Gottes Worte und die stimmen. Wenn wir Mangel in unserem Leben verspüren, auch am inwendigen Menschen, gilt es, sich zu überprüfen, ob wir den Blick noch auf Jesus gerichtet haben. Wenn wir stets auf den Herrn blicken, dann tut er nämlich auch etwas. Er sieht dann auch stets auf uns. Stets auf uns. Ich will euch nicht verlassen, noch versäumen. Gott sieht auf die, die ihn fürchten. Psalm 33, Vers 18 heißt es, siehe, des Herrn Auge sieht auf die, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Der Herr schaut auf uns, um uns Gutes zu tun, um uns zu segnen. Denken wir hier auch im Neuen Testament an Markus 12. Da saß Jesus in Jerusalem am Tempel, beobachtete die Leute. Schön gekleidet, erhobenen Hauptes, geistlich gemächlichen Schrittes, gingen sie in den Tempel, brachten ihre Opfer und genauso gemächlich kamen sie heraus, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Aber es gab auch andere Leute, die gar nicht so viel zu bringen hatten. Und da sah Jesus eine Witwe, eine arme Frau. Er sah ihr Herz an. Sie hatte nicht viel zu geben, 2 Schärflein, wenig Geld. Gab es in den Gotteskasten. Und er rief seine Jünger zu sich und sagte, ich sage euch mal was. Diese Frau hat mehr in den Gotteskasten gelegt als die anderen, die aus ihrem Überfluss was gegeben haben. Ich gucke auf sie, denn sie sah und sieht auf mich, auf den lebendigen Gott. Sie hat ihr ganzes Herz hineingelegt. Sie hat aus ihrer Armut alles, was sie hatte, gegeben. Und Jesus gab diese Witwe zu einem Beispiel, ähnlich wie die Witwe zu Sarpat, zu der ja Elia sagte, gut, du hast nicht viel, aber was du hast, gib Gott. Und dann wirst du keinen Mangel haben. Ja, ich habe nur ein bisschen Holz, was ich ein kleines Feuer machen kann, ein bisschen Mehl. Mein Sohn, der kriegt was zu essen. Ja, gut, mach das so, wie du gesagt hast, aber gib es Gott zuerst. Schau auf den lebendigen Gott. Und das Mehl wurde nie alle, die ganze Teuerungszeit hindurch. Der Segen ging hinter der Witwe her. Wer auf Gott sieht, auf den sieht auch Gott. Denn in Jeremia 5, Vers 3 steht ja auch, Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Sie sehen nicht nach dem, was wir hier so äußerlich schaffen, liebe Geschwister. Das ist alles gut und wichtig. Aber wir dürfen uns nicht verführen lassen. Nicht schaffe, schaffe, Häusle baue. Das interessiert den lebendigen Gott nicht. Es interessiert ihn dein und mein Glaube an ihn, mein Sehen auf ihn, dass ich ihm folge, da wo er hingeht, damit er mich beschenken kann, mit dem Notwendigen für ihn hier leben zu können. So wie der Herr sagte in Matthäus 6, Gott schaut in das Verborgene. Er schaut, wie du auf ihn hoffst. Und warum tut er das? Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Verheißung in der Schrift lese. Im Psalm 84 steht, er tut es, dass er dich dann segnet, wenn du auf ihn schaust, damit durch dich und mich erkannt wird, dass der echte, wahre Gott zu Zion ist. Gott will sich beweisen durch die Seinen. Jetzt verstehen wir auch, wenn Jesus sagt, wenn du deine Hand an den Flug legst und schaust zurück, dann kann ich mich überhaupt nicht erzeigen durch dich. Aber ich will mich den anderen vorstellen und sie sollen erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt, außer den Gott zu Zion, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Nicht? Wie weit sind wir heute oft als Christen abgedriftet, dass wir glauben, alle Götter der Religionen sind ein Gott? Oh, was ist das? Wer auf Gott sieht, auf den sieht Gott auch. Und es kommt die Zeit, warum der Herr Jesus ja auffordert, blicke doch nach vorne, blicke auf mich, lass dich von mir führen. Es kommt die Zeit, dass jeder, auch die, die zurückgeschaut haben, Gott sehen müssen. Aber nicht alle werden sich freuen darüber. Denn es steht geschrieben in Matthäus 24, wenn sie dann zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, ihn sehen werden, werden sie heulen, schreien. Und in der Offenbarung steht, rufen, Berge fallt über uns. Wir können den Anblick nicht ertragen, weil wir nie auf ihn gesehen haben. Wir haben immer nur auf das Sichtbare geschaut. Wir haben zurückgeschaut. Und jetzt stehen wir vor ihm. Wir können den Anblick nicht ertragen. Und in Matthäus 25, wo es etliche gibt, zu denen der Herr sagt, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Ihr habt mich nicht gespeist. Ihr habt mich nicht getränkt. Und dann fragen sie, ja, wieso? Wir haben dich doch gar nicht gesehen. Eben. Ihr habt ganz woanders hingeguckt. Ihr wart gar nicht in meinen Fußspuren. Ich konnte euch gar nicht beschenken mit meinem Geist. Darum habt ihr genau mal das Falsche gemacht. Verstehen wir? Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Zum Schluss, was müssen wir denn tun? Was müssen wir tun, um geöffnete Augen für diese Botschaft Gottes, für unser Leben und darüber hinaus auch für den Nächsten zu haben? Da steht mir immer wieder dieser kleine Mann vor Augen. Ich freue mich, dass Gott auch mit kleinen Leuten besonders arbeitet, nicht mit denen, die so vor der Welt so groß sind. Der kleine Mann in Jericho, der Zachäus, von dem steht geschrieben, das Erste, um eine Begegnung mit Jesus zu haben, um ihm zu folgen. Er hatte ein tiefes, tiefes Verlangen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Das können wir uns ja persönlich abfragen, ob dieses Begehren in uns noch ist. Koste es, was es wolle. Ich muss Jesus sehen. Und er stieg auf einen Baum, um unbedingt Jesus nicht zu versäumen. Und weil er dort oben war, er konnte damit ja menschlich gar nicht rechnen, geschah genau das, was wir zuvor sagten. Wer Jesus begehrt und auf ihn schaut, zu dem schaut er auch. Jesus schaut plötzlich an diesem Baum hoch. Zachäus, komm runter, ich komme zu dir. Er hätte auch vorbeigehen können. Nein, weil er begehrte, Jesus zu sehen. Er wollte die Last seines Lebens loswerden. Er erkannte den Mangel in seinem Leben und war darum nachher auch bereit zur Wiedergutmachung dessen, wo er Menschen bedrückt und belastet hat. Begehrte Jesus zu sehen. Und dann sagte der Herr, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Viele andere murrten ja, kennen wir ja auch, ne? Wenn einer plötzlich fröhlich ist, weil er Jesus gesehen hat. Eieiei, pass mal auf, nicht so eifrig, ja, bitteschön. Wir sind da schon viel länger im Glauben. Muss viel abgeklärter sein. Nein, er hat sich gefreut. Was? Bei einem Sünder kehrt Jesus ein? Ja, er begehrte mich zu sehen. Du, Frommer, begehrtest mich nicht zu sehen. Aber er ja. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist er einer, der folgen will, der nicht mehr zurückschauen will, sondern vorangehen möchte. Und so begehrten noch viele, die dann plötzlich unter dem Kreuz standen, an dem Jesus hing, das Heil für ihre Seele. Als sie sahen, was da geschah, rief der Hauptmann aus, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und andere, das lesen wir im Evangelium, schlugen an ihre Brust, ja, wahrlich, der ist es, den brauchen wir. Du und ich, wir müssen wollen, begehren. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Diese Flamme des Glaubens muss in uns aufbrechen. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der hat einen geöffneten Himmel. Wer mich sieht, der bekommt Kraft und Mut aus der Ewigkeit, um hier in der Zeit auch mit den äußeren Dingen recht umzugehen. Er empfängt Erquickung der Seele und Segen für den Nächsten, ein Anstoß zum Guten werden zu können. Nicht mehr Feeling. Abgesagt. Glaube ist angesagt. Die Frage also für uns persönlich, auf wen oder was siehst du im Alltag? Blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu. Amen.
Amen.
Lasst uns beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du so viel Geduld mit uns hast. Du weißt, dass unsere Augen, unsere Sinne oft spazieren gehen und sich erfreuen an dem, was sie begreifen und sich nicht ablenken lassen wollen, hinrichten lassen wollen zu dir, dem Unbegreiflichen. Aber du bist barmherzig und gnädig und rufst uns immer wieder auf, dass wir dir folgen sollen, wo du hingehst, dass wir uns freuen dürfen an dem, was du uns in Ewigkeit bereitet hast, einen festen Platz in der himmlischen Heimat. Aber Herr, wir sind noch in dieser Zeit und werden täglich konfrontiert mit den Werken der Vergänglichkeit und der Finsternis. Wir bitten herzlich, bewahre uns vor dem Rückblick. Bewahre uns vor Abwägen. Verschließe den Blick auf die materiellen Dinge und öffne uns den Blick für dich und dein Reich. Wir danken dir, dass du uns im Glauben gezeigt hast, was Golgatha bedeutet, dass wir nicht nur einen Körper am Kreuze sehen, sondern dahinter die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Wir wollen dir folgen, wo du hingehst. Unsere Augen sollen stets auf dich sehen. Hilf uns dazu im Alltag. Wir beten dich darüber an. Amen. Amen.